Hallo Kinder, herzlich willkommen zu Waldfunk, dem Familienpodcast eurer Berliner Waldschulen. Heute in Waldfunk: Geheimnisvolle Jäger. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu Teil 2. Erinnert ihr euch noch an das Fledermausmärchen? Fledermäuse waren für uns schon immer geheimnisvoll, denn wir bekommen sie nicht oft zu Gesicht. Dazu können wir auch nicht alles hören, was sie sich so erzählen oder durch die Luft schreien. Wie leben sie genau und was fressen sie? Das alles und noch viel mehr hat uns Menschen neugierig gemacht und so haben wir begonnen, immer mehr über die flinken Fledertiere herauszufinden. Neugier ist eben der Same der Wissenschaft.
Hanna hat gerade hier ein Gerät in der Hand. Es schaut aus wie ein Tablet und da vorne ist so eine Art Mikrofon dran, glaube ich. Ist das richtig?
Ja, das ist wirklich ein Mikrofon und das Besondere daran ist, dass es ein Ultraschallmikrofon ist. Das heißt, es nimmt Frequenzen auf, die für unser menschliches Gehör nicht hörbar sind. Also alles über 20 Kilohertz hören wir nicht mehr, aber die Fledermäuse benutzen diesen Bereich für Echoortung.
Zum Glück hören wir es nicht mehr, oder? Es wäre sehr laut und unangenehm wahrscheinlich.
Ich glaube, es wäre sehr, sehr laut. Ja, Fledermäuse rufen mit einer Intensität bis zu 120 Dezibel. Das heißt, es ist wie so, wenn du so neben einem Bohrer bist, also zum Beton aufreißen.
Wow.
Und also, ich bin auch ganz froh, dass wir die nicht hören.
Stimmt.
Diese hohen Töne kann man auf dem Gerät als verschieden große schwarze Wellen erkennen. Eigentlich können wir die Ultraschallgeräusche nicht hören, aber mit einem Bed-Detektor können wir sie übersetzen. Und das hört sich dann ungefähr so an. Fast alle Fledermäuse produzieren mit ihrem Kehlkopf Ultraschalllaute und stoßen sie durch den Mund aus. Damit orientieren sie sich in ihrer Umgebung. Im Flug schreit die Fledermaus also in die Luft. Wenn der Schall auf ein Insekt trifft, dann wird er zurückgeworfen und gelangt in die Ohren der Fledermaus. So kann sie ihre Beute sehr genau ansteuern und dann hoffentlich auch erwischen.
Also das mit dem Echo, das kennen, glaube ich, die meisten Kinder und Erwachsenen, dass es das gibt. Aber ich finde es erstaunlich, wie genau die Fledermaus ihre kleine Beute erkennt. Mhm. Und ich frage mich immer, wenn sie die Schallwellen ausstößt und die Schallwellen in die großen Ohren zurückkommen, dass sie diese Beute so genau lokalisieren kann. Also muss sie nur noch den Mund aufmachen oder hat sie noch andere Tricks, wie die Fledermäuse ins Maul bekommt?
Die Insekten, meinst du?
Richtig.
Es gibt auch Fledermäuse, die sind Karnivor und essen andere Fledermäuse, aber die sind in den Tropen.
Also die gibt es tatsächlich, die auch tatsächlich andere Tiere fressen.
Ja, ja, ja.
Aber Insekten sind die Hauptnahrung unserer Fledermäuse.
Unserer Fledermäuse. Hier in Europa, Einheimische fressen bloß Insekten, keine andere Fledermäuse.
Das heißt, wir müssen uns auch nicht diese Gedanken um Blutsauger machen hier bei uns. Das ist bei uns überhaupt nicht der Fall.
Nein, das ist gar nicht der Fall.
Gut, also Kinder, habt es gehört, das ist in anderen Ländern die Sache. Aber das mit den Insekten, also spannend. Das heißt, Mund aufmachen reicht vielleicht nicht genau?
Nee, es gibt ganz viele Fledermäuse, die keschern tatsächlich die Insekten mit ihren Flügeln oder mit der Schwanzflughaut. Und das Witzige ist, es gab Forscher, die sich interessiert haben, ob Fledermäuse tatsächlich auch Links- oder Rechtsflügler sind, sozusagen, so wie wir Links- und Rechtshänder sind. Und die haben so ein witziges Experiment gemacht. Die haben so ein Katapult gebaut und für Mehlwürmer. Und diese Mehlwürmer haben sie mit Mehl bestäubt und haben die halt dann so in die Luft geschossen und Fledermäuse jagen lassen. Und dann haben sie halt geguckt, wo in welchem Flügel der Abdruck ist und das ein paar Mal wiederholt. Und es hat sich herausgestellt, dass Fledermäuse tatsächlich auch Links- oder Rechtsflügler sind. Also bevorzugt einige immer mit links keschern und einige mit rechts.
Wow, also sehr kreativ,
ja, total cool,
oder?
Ne? Ja.
Katapult?
Ja, das
toll,
ist echt witzig.
Echoortung hilft den Fledermäusen also bei der Jagd und bei der Orientierung. Ahana erforscht mit ihren Aufnahmen aber vor allem die Sprache der Fledermäuse. Sie hat mir erzählt, dass es eine unglaubliche Vielfalt an sozialen Geräuschen gibt. Ihr wisst schon, das Geräusch, das wir Menschen auch hören können. Ihr erinnert euch bestimmt. Mit diesen Geräuschen reden die Fledermäuse miteinander. Gerade kann man Stressrufe erkennen. Wahrscheinlich sagt sie: lass mich los, ich bin unzufrieden. Aber auch Mutter-Kind-Geräusche gibt es. Bettelrufe wie, ich habe Hunger, gib mir mehr. Ja, ein Moment, bin gleich da. Oder wenn sie herunterfallen, hier bin ich. Wo? Na hier, hol mich hier ab. Mütter senden Richtrufe und Kinder antworten. So erkennen sie ihre Jungtiere und kümmern sich dann um sie. Durch Kontaktrufe sprechen sich Fledermäuse sogar bei der Jagd in der Luft ab und rufen ihre soziale Gruppe in das Tagesquartier oder in die Wochenstube.
Und ihr habt jetzt in solchen Kästen, wenn man den jetzt aufmacht, zu der Jahreszeit, wo wir unterwegs sind, sind die da Männchen, Weibchen, alle beide drin? Sind die also gemischt oder sind die Weibchen nur mit Jungtieren drin, die Männer woanders?
Meistens ist es so, dass du Wochenstuben hast, also die weiblichen Tiere mit ihren Jungen und die Männchen sitzen dann irgendwo in der Nähe in einzelnen Kästen, Einzeltiere meistens oder zu zweit, je nachdem. Also meistens immer die Wochenstuben zusammen in der größeren Stückzahlen. Und die Einzeltiere sind meistens Männchen dann.
In den Wochenstuben ist es manchmal ziemlich voll. Und so können schon mal bis zu 50 Tiere in einem einzelnen Fledermauskasten abhängen. Die Jungtiere können anfangs noch nicht selber fliegen. Sie werden deshalb mehrmals nachts von den Müttern gesäugt. Natürlich müssen die Mütter für sich selbst sorgen und jagen nachts, um wieder zu Kräften zu kommen. Die Jungtiere warten in den Wochenstuben auf ihre Heimkehr.
Trinken Fledermäuse?
Ja.
Oder, also was trinken die? Essen die nur Insekten und das reicht schon? Oder wie trinken die? Brauchen die Wasser?
Die brauchen Wasser. Die fliegen häufig über sehr stille Wasseroberflächen und also halt einfach wirklich Kopf runter und Zunge raus und dann ein bisschen Wasser trinken. Ja.
Das machen alle Arten?
Das machen alle Arten.
Wow, okay.
Ja. Ja, und in den Tropen gibt es auch Fledermäuse, die essen Früchte oder trinken Nektar, also so wie Kolibris. Und die brauchen dann ein bisschen weniger Wasser, weil da halt häufig auch irgendwie Wasser in den Früchten ist. Aber generell alle Fledermäuse brauchen Wasser.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Junge und 4 Mütter.
Wie viel Kinder bekommen Fledermausmütter?
Diese Art bekommt regelmäßig Zwillinge.
Oh, okay.
Und da gibt es welche, die standardmäßig nur ein Junges haben. Und es gibt ein paar Arten, die zwei Junge haben. Je kurzlebiger so eine Fledermaus ist, je mehr Junge kriegt sie.
Bei der Fledermaus, die du damals gefunden hattest, dass die 18 Jahre alt geworden ist, was echt ein stolzes Alter ist, was ich so gelesen hatte.
Genau.
So alt werden Fledermäuse oft nicht.
So werden sie nicht oft. Also das sind die Höchstalter, die absoluten Höchstalter. Und wenn ich jetzt so ein Höchstalter bei so einer Art habe, von 18 bis 20 Jahren, dann dürfte das Durchschnittsalter vielleicht bei irgendwo zwischen 7 und 9 Jahren liegen.
Okay. Interessant ist, dass auch so eine alte Fledermaus noch Junge kriegen kann. Also nicht wie beim Menschen, wo das irgendwann aufhört.
Ja, genau.
Und sie werden nicht grau.
Ja.
Und das, obwohl sie die Jungen ganz alleine aufziehen. Die Fledermausmännchen haben mit der Jungenaufzucht nichts zu tun. Sie leben den Sommer über in anderen Quartieren. Mit Balzrufen markieren sie ihr Revier und locken die Weibchen an. Mitte Juli machen die Jungtiere erste Erkundungsflüge und Jagdversuche. Ob und wie sie dabei von den Müttern unterstützt werden, wird noch erforscht. Dazu hören wir später noch einmal was. Im August dann verlassen die Fledermäuse die Wochenstuben, erst die Mütter, etwa 2 Wochen später die Jungtiere. Singt da etwa irgendwo in der Nähe ein Männchen?
Die fliegen ja am Tag. Hier, was ist da los? Warum? Ja, sind keine Vögel?
Weil wir sie doch jetzt rausgeholt haben.
Ach so, die.
Das sind die jetzt, die eben Gestörten, die jetzt gucken, was ist hier überhaupt los?
Wer ist das
hier? Und dann fliegen die gleich wieder rein.
Okay.
Oder sagen, da wurde ich gestört und nehmen dann den Nachbarn.
Verstehe. Und man hat jetzt gesehen beim Flug, das flattert ein bisschen. Ne? Also es ist nicht so ein Fliegen.
Kommt kein Gleitflug. Bei Fledermäusen gibt es keinen Gleitflug.
Okay, weil Flattern, Fleder, wo kommt der Name überhaupt her? Wisst ihr das?
Das ist Althochdeutsch.
Ah.
Wirklich für Flattern.
Fleder heißt Flattern auf
genau.
Althochdeutsch.
Genau.
Daher kommt der Name. Okay.
Und Maus kommt eben daher, weil die Leute das früher nicht besser wussten und dachten, die sind verwandt, was aber nicht so ist.
Okay, alte Geschichten,
genau.
Wie die Gruselgeschichten.
Richtig. Okay.
Aber auch die haben ja einen realen Hintergrund.
Ja, welchen?
Fledermäuse fliegen in die Haare.
Ja.
Bei mir nicht mehr, du wirst sehen, woran das liegt.
Aber warum?
Diese Echoortung, von der wir vorhin gesprochen haben, also ja. Diese Orientierung über den Ultraschall,
ja.
Erfordert ja ständiges, lautes Rufen.
Ja.
Der ist extrem energieaufwendig. Wenn du den ganzen Tag schreien müsstest, würdest du heiser werden und dann würdest du kaputt sein.
Ja.
Und so fliegen Fledermäuse in vertrauter Umgebung oft nach Gewohnheit.
Okay.
Ich sage immer so, wie wir Männer Auto fahren. Ne? So, da kam gestern keiner, kommt heute auch keiner, kannst du draufhalten. Und wenn man jetzt die Fledermäuse im Keller hat,
ja.
Und die da ihr Revier haben, ihr Winterschlafquartier haben, dann denken die, das ist meine Höhle, mit der bin ich vertraut und hier ist alles schön, hier brauchst du nicht die ganze Zeit am Brüllen sein, von einer Wand zur anderen, das schaffst du auch so.
Mhm.
Und jetzt kommt Opa vor 100 Jahren in den Kohlenkeller oder Kartoffelkeller, um was hochzuholen, kalte Jahreszeit, Winter, der ist dick angezogen, geht runter und begegnet seiner Fledermaus, die mit ihm nicht rechnet. Die treffen sich. Weil die Fledermaus nicht geortet hat.
Mhm.
Wo merkt er das? Nicht an seinen dicken Winterklamotten, sondern nur am Kopf. Also Fledermäuse gehen in die Haare.
Okay.
Das hat einen realen Hintergrund, warum solche Geschichten entstehen.
Ich verstehe. Also es ist, kann passieren, aber...
Ist dann reine Zufallsbegegnung.
Ist halt dann reine Zufallsbegegnung. Ja. Also bis auf das sie vielleicht mal das Haar streifen, sind Fledermäuse tatsächlich nicht gefährlich.
Und sondern vor allem nicht erpicht auf unsere Haarpracht.
Ja, genau.
Interessant. Das bedeutet, Fledermäuse haben so etwas wie eine innere Landkarte, richtig?
Die Tiere haben eben eine sehr gute örtliche Erinnerung. Also die benutzen ja oft so Flugwege, also die können beispielsweise an dem Bach oder an dem Fluss entlang fliegen oder auch an Wegen. Und da wissen die einfach, wo sie lang müssen und da müssen die dann auch nicht mehr so oft Echo orten. Also die kennen einfach diese Wege, die merken sich das und dann fliegen die da halt einfach so gewohnt, wie wenn wir morgens zur Bushaltestelle gehen um 7, da sind wir auch noch nicht so richtig wach und machen den Weg auch nicht so bewusst, aber wenn wir den halt sehr oft oder jeden Tag gehen, wissen wir trotzdem praktisch, völlig automatisch, wo wir hinlaufen. Die merken sich halt einfach auch Hindernisse und so weiter. Also es gibt so Studien, dass Leute eben an dem Weg, wo die Tiere immer langfliegen, ein Netz aufgestellt haben und daneben eine Kamera und haben dann gefilmt. Der erste Tag fliegt das Tier halt ins Netz rein, zweiter Tag weiß es das und fliegt dann oben drüber, macht so einen Hopser. Und dritter Tag auch, vierter Tag auch, dann nimmst du das Netz weg und dann fliegt die Fledermaus tatsächlich immer noch diesen Hopser, obwohl das Netz gar nicht mehr da ist. Also es hat sich einfach gemerkt, da ist ein Hindernis, fliegt da automatisch drüber, ohne genau hinzugucken. Und das sind lauter so Experimente, die eben darauf hindeuten, dass die solche sehr gutes örtliches Gedächtnis haben.
Thank you. tote Wespen.
In einem ganz anderen Kasten. Schaut aus wie fast wie ein Meisenkasten für mich, aber anderes Loch, ne?
Genau.
Sehr länglich.
Geschlitztes Loch. Deswegen, daran erkennt man den Fledermauskasten. Das ist ein Rundkasten aus Holzbeton.
Und der hängt jetzt auch nicht so hoch, ne? Das ist jetzt keine, wie habt ihr die oben genannt? Die Hochhäuser? Das genau. Ist jetzt so mittel...
Ist Erdgeschoss.
Erdgeschoss ist das.
Genau. Ist eigentlich nicht so klassisch, aber die Fledermäuse nehmen das trotzdem an. Also ja. Es gibt manche Arten, die können nicht so steil starten. Also so ein Abendsegler, der hopst aus dem Loch raus und macht quasi erstmal immer so einen Flug nach unten, bevor der aufsteigen kann. Und für den wäre dieser Kasten jetzt zu niedrig. Okay. Aber eine Zwergfledermaus könnte hier auch drin sein.
Schöne Sache mit den Häusern. Aber wie steht es mit den Bäumen?
Hier sage ich erstmal, da sind noch genug Altbäume. Okay. Die haben ja jetzt hier auch schon 150, 200 Jahre, ja. Die Kiefern. Also da wird schon die eine oder andere Höhle mit bei sein. Ja. Aber es gibt auch andere jüngere Bestände jetzt hier, wo es ziemlich mau aussieht mit Höhlen.
Und dann ist natürlich eine tolle Sache mit den Fledermauskästen. Ja. Ne? Da gibt es dann die Wohnung. Ja.
Also wenn wir durch die Wälder gehen, dann sehen wir zum Beispiel auch schon den Schwarzspecht. Also wir wissen, es entstehen die Höhlen.
Ja.
Also für die Kästen, die irgendwann ja auch mal Zeit gefunden haben und dann verrotten, da wird schon nachgezimmert. Mhm. Also natürlich dann in Höhen, die für unsere Kontrollen jetzt ein bisschen arg zu hoch liegen.
Und ist das jetzt nur für den Sommer gedacht? Weil ich habe, als ich ein bisschen mich informiert habe, habe ich gehört, die meisten im Sommer sind in diesen Wochenstuben unterwegs. Was ist im Winter? Ich meine, die gehen in den Winterschlaf, aber sind die dann auch in diesen Quartieren oder ist das ganz woanders?
Im Winter machen wir auch eine Tour hier durch diese Region, aber dann gucken wir nach alten Bunkern, alten Kellern und treffen die Tiere dann da an.
Okay, weil die Bunker sind, wie kannst du das beschreiben?
Ich vergleiche es mal so ein klein bisschen mit den Vögeln, die im Winter einen anderen Lebensraum brauchen und dann in den Süden fliegen. Ne? So wandern die Fledermäuse oftmals zwischen Sommer- und Winterquartier hin und her. Also im Sommer schön warm, dass die frisch geborenen Jungen dann auch entsprechend warm gehalten sind, auch wenn die Mütter ausfliegen. Und im Winter muss es eben kühl und feucht sein, damit man richtig gut erholsam Winterschlaf halten kann und eben dabei auch nicht austrocknet, deswegen feucht und eben kühl, damit man die Körperfunktion runterfahren kann und eben wenigstmöglich Energie verbraucht.
Das ist wie ein Kühlschrank so ein bisschen?
Ja, so ein bisschen.
Im Herbst fressen sich die Tiere noch einmal ordentlich Winterspeck an. An den Paarungs- und Winterquartieren treffen sich alle Tiere, um sich zu paaren und erst dann geht's in den Winterschlaf. Energie sparen und die insektenarme Zeit einfach verschlafen. Die Körpertemperatur sinkt beim Winterschlaf auf wenige Grad über Null. Die Atmung und der Herzschlag werden stark verlangsamt. So kommen sie dann meist gut durch den Winter, wenn sie nicht gestört werden. Fledermäuse wachen zwar gelegentlich auch aus dem Winterschlaf auf, um zum Beispiel zu trinken oder ihren Platz zu wechseln, dies geschieht aber langsam, so dass der Energieverbrauch dafür viel geringer ist als im Falle einer Störung. Mit Beginn des Frühlings ist dann der Winterschlaf vorbei, nun muss erst einmal wieder viel gefressen werden. Dann kehren die Weibchen zu den Quartieren zurück, in denen sie geboren wurden und aufgewachsen sind und kriegen dort selber wieder Junge. Allein heute haben wir zusammen mit dem Berliner Artenschutzteam fast 500 Fledermäuse gesehen. Der BET e.V. arbeitet mit dem Verein Miotis zusammen und gemeinsam versuchen sie so immer mehr über das Leben der Fledermäuse herauszufinden. Simon erzählt uns noch etwas über die aktuelle Fledermausforschung.
Ja, die machen das ja hier seit Ewigkeiten schon, diese Runden. Und seit letztem Jahr haben wir noch ein Forschungsprojekt angekoppelt, wo wir die Daten, die hier gesammelt werden, verschneiden mit so Tracking-Daten, wo wir den Fledermäusen kleine Sensoren, Tracker auf den Rücken kleben und mitkriegen, wer mit wem nachts rumfliegt. Und wir wollen herausfinden, wie die Jungtiere von den Erwachsenen lernen, wo die Winterquartiere sind. Und genau, das machen wir jetzt zusammen. Das ist ein Projekt, das ist gefördert von der Deutschen Wildtierstiftung. Und wir nehmen quasi die Langzeitdaten von den Vereinen und sammeln noch neue Daten und werten die dann wissenschaftlich aus.
Verstehen und schützen.
Genau, was wir noch überhaupt nicht wissen heute ist, so Anfang August gehen die Mütter weg von den Sommerquartieren.
Ja.
Die Jungtiere sind noch da, sind aber schon eigenständig.
Okay.
Und dann plötzlich im Herbst sind die Tiere wieder zusammen an den gleichen Quartieren. Und wir verstehen noch nicht, wie das funktioniert. Ja.
Wie weit sind die entfernt teilweise?
Also die nächsten hier in der Nähe sind vielleicht 2-3 Kilometer weg von den Sommerquartieren, aber es gibt jetzt auch welche beispielsweise, die sind hier im Sommerquartier und im Winter sind die bei Berlin 50-60 Kilometer weg und das ist eben eine Sache, die wir hier jetzt versuchen mit diesen Trackern rauszufinden. Also wir kriegen dann mit, fliegen die Mütter jetzt schon zu den Winterquartieren? Das haben wir letztes Jahr schon gesehen, dass sie das tun. Die tauchen auch wirklich schon auf an den Winterquartieren jetzt um diese Zeit. Und dann wollen wir wissen, wenn die da hinfliegen, sind die mit ihren Jungtieren unterwegs. Und das können wir mit diesen Trackern rausfinden.
Also vor allem, wie als wäre es eine Wegbeschreibung, warum ist es zu lang? Aber wer weiß es, ne? Wie machen die das?
Genau.
Ich meine, über die Distanz, das ist echt irre.
Das ist faszinierend. Und wenn du dir vorstellst, bei Vögeln zum Beispiel, kann man ja die Tiere beringen und beobachten mit dem Fernglas am Tag. Mhm. Bei Fledermäusen, die fliegen nachts, die zischen aus dem Quartier raus und dann siehst du sie nicht mehr und du kannst sie nur ganz schwer beobachten. Mhm. Und deswegen brauchen wir da diese Technologien, indem wir die Tiere mit so Mini-Trackern beobachten können.
Lutz, wenn man eine Fledermaus findet, der es vielleicht nicht so gut geht, was kann man tun?
Ja, zuerst mal rauskriegen, ob es ihr wirklich nicht so gut geht oder ob es bloß den Anschein hat, dass es ihr nicht gut geht. Und das kann man tun, indem man einfach ein Stückchen weit beobachtet und schaut, ob das Tier eventuell am Abend, sag ich mal, das Weite sucht und wieder losfliegt, wenn es auch an einer ungewöhnlichen Stelle ist. Wenn die Katze es aber gebracht hat oder sowas, dann wäre ein Tierarzt unter Umständen das Richtige, weil da sind in der Regel kleine Bissverletzungen, die sich schnell infizieren und wo dann tatsächlich ein Antibiotikum verabreicht werden muss, sonst hat so ein Tier kaum eine Chance. Ja, und im Übrigen sucht man sich einen Fledermaus-Sachverständigen irgendwo. Es gibt entsprechende Nottelefone, man findet es übers Netz, über entsprechende Suchmaschine kann man so ein Nottelefon ermitteln und dann dort sich erkundigen. Und in der Regel kriegt man da einen Fledermaus-Spezialisten in der Nähe vermittelt, der dann konkret helfen kann.
Gerade im Hochsommer ist es in der Stadt besonders heiß und so klettern Fledermäuse auf der Suche nach kühleren Stellen aus ihren Verstecken und fallen oft zu Boden. Hilf ihr! Benutz immer einen dicken Handschuh, packe sie in einen dunklen Karton und bringe sie in einen kühleren Ort. Biete der Fledermaus etwas zu trinken an, denn jede Fledermaus braucht Wasser. Ihr wollt nun endlich Fledermäuse sehen? Na dann, guckt doch einfach mal bei Dämmerung in den Nachthimmel. Vielleicht seht ihr ja eine. Und für Berlin hat Evelyn noch einen ganz besonderen Tipp. Sie macht gerade einen Freiwilligendienst.
Wo ist deine Einsatzstelle?
Auf der Zitadelle Spandau in Berlin.
Das heißt, da kann man Fledermäuse sehen.
Genau, im Schaugehege gibt es eben Flughunde zum einen und auch zwei tropische Arten von Fledermäusen. Einmal die Brillenblattnasen und kleine Lanzennasen gibt es da zu sehen.
Super, Kinder. Also ich würde sagen, das ist ein heißer Tipp. Lasst uns doch da mal irgendwann hingucken.
Ja, auf jeden Fall, sehr gerne.
Wenn ihr noch mehr über Fledermäuse erfahren wollt, dann besucht unseren Weblog www.waldentdeckenberlin.org. Dort findet ihr unter dem Podcast interessante Links und Tipps, ein Video und auch eine Erzählung von Wilma Wusel, denn auch sie ist ein großer Fledermaus-Fan. Und schneller, als dass wir überhaupt gucken können, ist unser Fledermaus-Team wieder weitergeflattert. Im Namen der Fledermäuse sagen wir euch vielen Dank für euren Einsatz. Und auch wir möchten uns bei euch bedanken, denn es war ein wunderbarer Tag. So viele Fledermäuse auf einen Haufen, das war wirklich was ganz Besonderes und wir haben viel gelernt. Für die Zukunft wünschen wir uns allen ganz viele Fledermäuse. Macht es gut, bis auf bald. Und ihr Kinder? Nun aber raus mit euch, Augen auf und selbst entdecken. Bis zum nächsten Mal zu Waldfunk, dem Familienpodcast eurer Berliner Waldschule.